Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Es ist beruhigend, ein Krankenhaus in der Nähe zu haben, zu wissen, dass im Notfall schnell ärztliche Hilfe verfügbar ist. In vielen ländlichen Regionen sinkt diese Gewissheit derzeit dramatisch. Krankenhäuser machen dicht, weil sie rote Zahlen schreiben oder weil sie kein Pflegepersonal mehr finden. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Gerd Schröder. Wie viele Krankenhäuser brauchen wir eigentlich in Deutschland? Vielleicht müsste man auch besser fragen, wie viele Krankenhäuser können und wollen wir uns in Zukunft noch leisten? Dass das nicht nur eine Frage des Geldes ist, erfahren seit geraumer Zeit viele Menschen in den ländlichen Gebieten, dort, wo Kliniken geschlossen werden, weil es nicht genug Pflegekräfte gibt. Dabei kann eine wohnortnahe medizinische Versorgung lebensrettend sein, wie Anke Petermann bei ihrer Recherche in Rheinland-Pfalz erfahren hat.
10.000 Unterschriften zum Erhalt der Geburtenstation haben nichts bewirkt, erzählt Hildegard Slabik-Münter, Kinderärztin im Ruhestand. Der Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz muss seit mehr als einem Jahr ohne Geburtshilfe auskommen. Das Krankenhaus Maria Hilf hatte die Station kurzfristig dicht gemacht. 800 bis 1000 Geburten brauche eine Klinik jährlich, um kostendeckend arbeiten zu können, heißt es. 400 sind es im Einzugsgebiet des Dauner Krankenhauses.
Die Geburtshilfen sind ja reihenweise zugemacht worden. Das war in Zell, Prüm, Geroldstein. Also die rundherum sind schon alle geschlossen. Es sind weiterhin viele Krankenhäuser und Stationen auch bedroht.
Wie wichtig ein schnell erreichbares Geburtskrankenhaus ist, hat Tim Becker vor 3 Monaten erlebt. Seine schwangere Frau bekam plötzlich starke Wehen, 4 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.
Wir sind dann mit Vollgas nach Mayen gefahren, haben das dann in den 28 Minuten geschafft, die durch Google angegeben werden. Wir waren keine 2, 3 Minuten im Kreissaal, da hat sich die Plazenta meiner Frau abgelöst. Eine Viertelstunde später gab es Notkaiserschnitt und ich hatte meine Tochter in der Hand.
In einer milden Winternacht. Zum Glück. Hätten die Beckers an einer ungünstigeren Stelle im Landkreis Vulkaneifel gewohnt oder wären sie von Schneefall oder Stau im Berufsverkehr aufgehalten worden?
Hätte ich meine Tochter verloren und meine Frau höchstwahrscheinlich auch. Dann wird es dann also sehr plastisch.
Genau deshalb engagiert sich der Sozialwissenschaftler und Publizist gemeinsam mit der Kinderärztin Hildegard Slabik-Münter und vielen Mitstreitern aus dem Dauner Verein Bürger für Bürger für die Wiedereröffnung einer Geburtshilfe. Dabei haben sie Vorbilder.
Wir haben in Bayern und Baden-Württemberg 4 Kliniken identifiziert, die wieder eine geschlossene Geburtshilfe eröffnet haben mit ähnlichen Geburtenzahlen wie hier in Daun, etwa um die 400, 500 Geburten.
Die beiden Länder haben Programme aufgelegt,
um kleine Geburtshilfen finanziell zu unterstützen. Da sind jetzt im vergangenen Jahr die Förderbescheide rausgegangen in einer Höhe von über 20 Millionen Euro, die wieder hineingehen in Geburtshilfen.
Um solch ein Programm will sich die Dauner Interessengemeinschaft in Rheinland-Pfalz auch bemühen. Unternehmen am Ort hätten finanzielle Mittel zugesagt. Ein kommunaler Träger stehe bereit. Ärzte, Hebammen und Pflegekräfte ließen sich finden, wenn man attraktive Arbeitsbedingungen biete. Davon ist die Interessengemeinschaft Geburtshilfe überzeugt. Doch insbesondere das hochspezialisierte Personal ist knapp, beobachtet Markus May, Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz.
Im Bereich der Neugeborenen-Intensivpflege, da haben wir häufig das Problem, dass wir nicht ausreichend qualifiziertes Kinderkrankenpflegepersonal haben und deswegen auch Betten geschlossen werden. Als Beispiel sei nur die Charité in Berlin genannt, wo ja jetzt auch durch Pflegepersonalmangel gerade in der Kinderonkologie Betten geschlossen wurden.
In Trier versorgt die Kinderonkologie neu an krebserkrankte Kinder seit 2 Jahren nur noch ambulant. 2 Kinderkrebsärzte fehlen für den vollen stationären Betrieb im Mutterhaus der Borromäerinnen. Für die Familie des 6-jährigen Mathieu war die Leukämie-Diagnose im vergangenen Frühjahr ein Schock. Zu hören, dass sie zur stationären Chemotherapie 1 Stunde bis ins Uniklinikum des Saarlands nach Homburg fahren müssen, ein zusätzlicher Schlag, erzählt Mathieus berufstätige Großmutter Hannelore Sanier.
Dann hieß es 33 Tage Intensivtherapie in Homburg. Das sind von Trier aus bis nach Homburg 105 Kilometer. Meine Tochter und mein Schwiegersohn sind gleich oben geblieben. Die kleine Chael, seine Schwester, musste ich mit nach Hause nehmen. Und dann hatte ich die Chael für 6 Wochen bei mir zu Hause und die Eltern waren dann in Homburg.
Wir suchen nach wie vor, insbesondere Onkologen,
sagt am Telefon Christian Sprenger, medizinischer Geschäftsführer des Trierer Mutterhauses.
Aber sie brauchen auch eine gewisse Zahl an onkologischen Fachpflegekräften und das ist auch schwierig, die zu finden. Da kommt hinzu, dass es nochmal ein viel engerer Markt ist. Es gibt ganz wenige Spezialisten für Kinderonkologie in Deutschland, die sich auf, ich glaube, es sind circa 50 Zentren, die Kinderonkologie anbieten, verteilen. Insofern ist es schwierig.
Das gezielte gegenseitige Abjagen von Pflegepersonal, wie es Michael Quetting, Pflegebeauftragter beim Verdi-Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland bei Krankenhäusern in Ballungsgebieten beobachtet, macht es nicht einfacher.
Der Arbeitgeber macht im Moment, lobt er ja Prämien aus. Sie können bis zu 15.000 Euro kriegen, wenn ich als Pflegekraft jetzt in Rhein-Main-Gebiet in ein anderes Haus wechsle.
Besser wäre, die Krankenhausträger würden mehr in die Ausbildung von Pflegekräften investieren und auf eine Abkehr von den Fallpauschalen drängen, sagt Quetting. Denn nach diesem Finanzsystem von 2004 würden aufwendige Hightech-Operationen komfortabel honoriert, personalintensive, konservative Therapien und Beratung, aber nur unzureichend. Das geht in die falsche Richtung, findet der Pflegebeauftragte. Doch es tut sich etwas. Die Kosten fürs Pflegepersonal werden seit Anfang des Jahres nicht mehr über die Fallpauschalen vergütet, sondern in ihrer tatsächlichen Höhe erstattet. Dasselbe fordern Ärztevertreter für die Arztkosten. Außerdem mehr Studienplätze in der Humanmedizin. In Rheinland-Pfalz haben soeben die beiden Trierer Krankenhäuser einen Kooperationsvertrag mit der Uniklinik Mainz unterzeichnet. Vom Wintersemester an sollen bis zu 30 Mainzer Medizinstudierende das 10. Semester und ihr praktisches Jahr an den Trierer Krankenhäusern absolvieren.
Das sind natürlich Sachen, wovon wir uns auch versprechen, Studenten auch in dieser Region zu halten.
So Christian Sprenger vom Mutterhaus. Hannelore Sanier beruhigt das nicht. Sie fürchtet, dass es in Trier auch in Zukunft keine ausreichende stationäre Versorgung für neu diagnostizierte krebskranke Kinder gibt und dass ihr Enkel Mathieu nicht schnell genug ein Krankenhaus erreicht, wenn sich seine Blutwerte verschlechtern. Michael Quetting, der Pflegebeauftragte der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sieht Bund und Länder in der Pflicht. Sie müssten mehr tun, um Stations- und Krankenhausschließungen zu verhindern.
Ohne eine gesellschaftliche Planung werden wir die korrekte Versorgung gar nicht hinkriegen.
Die Akteure des Krankenhauswesens müssten sich zusammensetzen und festlegen, was in ihrer Region gebraucht wird und was bezahlt werden soll.
Anke Petermann über die Personalnot in vielen Krankenhäusern. Die meisten Menschen möchten im Alter zu Hause wohnen, in den eigenen vier Wänden, denn dort fühlen sie sich wohl und die häusliche Pflege ist obendrein auch noch billiger als die Unterbringung im Heim. Schwierig wird es allerdings, wenn es keine pflegenden Angehörigen im Haus gibt, die im Alltag helfen und im Notfall auch schnell mal den Arzt rufen können. Alleinstehende sind da ganz auf die ambulanten Dienste angewiesen, die zu vereinbarten Zeiten zu Hause vorbeikommen und in Zukunft auch verstärkt digitale Kanäle nutzen sollen, um die Betreuung zu Hause zu verbessern. Philipp Banse hat sich ein Modellprojekt in Berlin angeschaut.
Also eins wird hier angebracht, an der Wohnzimmer. Eins wird über die Badezimmertür angebracht. Und eins sollte über diese Eingangstür.
Die Rentnerin Frieda Tschage führt durch ihre Zwei-Zimmer-Wohnung und zeigt, wo überall Bewegungsmelder angebracht werden.
Und ein Teil an Kühlschrank. Weil man diesen Kühlschrank durchs Vorhersehen am meisten bewegt am Tag. Und dass das ja über diesen Pflegedienst so viel geht und die da so ein bisschen Kontrolle haben.
Frieda Tschage ist 80 Jahre alt. In ihrer Wohnung wohnt sie seit über 30 Jahren.
Und das mir gut gefällt, denke ich gar nicht, hierhin auszuziehen.
Frieda Tschage wirkt fit, eher 60 Jahre als 80. Sie braucht keine Pflege, wohnt aber, seit ihr Mann gestorben ist, allein.
Und es war eigentlich auch der Grund, bei dieser Aktion mitzumachen. Ich habe es in der Zeitung gelesen und dachte, das ist was für dich.
Diese Aktion, das ist eine Studie, angestoßen und bezahlt von der BKK VBU, einer Berliner Krankenkasse mit über 500.000 Versicherten, geleitet von Andrea Galle.
Wir sind sozusagen Projektinitiator, weil wir für uns festgestellt haben, dass Seniorinnen und Senioren möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben möchten. Das ist ein großer Wunsch. Und wir uns die Frage gestellt haben, wie können wir mit moderner Technik dazu beitragen, dass dieser Wunsch möglich ist, und zwar, dass man lange, sicher und selbstbestimmt und bestens versorgt in den eigenen vier Wänden leben kann.
Sieht jetzt ganz profan aus.
Was haben wir da?
Na, da haben wir so einen Bewegungssensor, der kommt so zum Beispiel oben an die Tür.
So wie bei Frieda Tschage. 200 Seniorinnen und Senioren, die bei der Studie mitmachen, bekommen dieser Tage solche Bewegungssensoren eingebaut. Die Bewegungsdaten werden dann von der Software des Technikanbieters analysiert und zum Pflegedienst Sophia in Berlin-Marzahn übertragen, wo Anne Gersitz vor dem Bildschirm sitzt.
Also das ist unser Monitoring-System, bei dem die Bewegungsmuster uns angezeigt werden und auch direkt die Abweichungen. Die Abweichungen werden farblich markiert, sodass wir direkt auch aufmerksam gemacht werden, wenn wir vielleicht aktiv werden sollten, wo wir reagieren.
Bei einem fiktiven Patienten ist unter der Überschrift Schlafzimmer ein gelber Balken zu sehen.
Genau, also das ist einfach die Anzeige, dass er im Schlafzimmer sich, jetzt in dem Fall 3 Stunden, ist ja eigentlich recht wenig, aber wenn da eine Abweichung vorliegen würde, dann würde sich das orange verfärben und dann müssten wir, wir müssen mal gucken, wir vergleichen dann auch einfach die anderen Tage und dann kann man auch so den Verlauf sehen, ne, was ist so sein Normalverhalten.
Der Pflegedienst könnte dann telefonisch mal nachfragen oder hinfahren oder jemanden vorbeischicken.
Ich fühle mich damit nicht kontrolliert oder beobachtet, aber ich fühle mich vom Gesundheitsstand irgendwie, geschützt.
Ob es allen Senioren so geht wie Frieda Tschage, das will Johanna Nordheim erforschen. Sie ist Psychologin am Institut für medizinische Soziologie an dem Berliner Uniklinikum Charité. Nordheim leitet die Studie im Auftrag der Krankenkasse. Digitale Assistenzsysteme seien schon oft wissenschaftlich untersucht worden, sagt die Medizinerin.
Was bisher meines Wissens im deutschsprachigen Raum noch nicht so richtig viel untersucht wurde, ist, wie so ein System von Sensoren tatsächlich vermeidbare Krankenhauseinweisungen, nennen wir das ja, wirklich reduzieren können.
Können also alte Menschen mit der Technik wirklich länger zu Hause leben? Können Pflegedienste ihre Ressourcen vielleicht besser einsetzen? Gibt es vielleicht unerfreuliche Nebenwirkungen der Technik?
Was passieren könnte, ist, dass Angehörige, die sich möglicherweise sonst mehr kümmern, jetzt denken, ja, Vater oder Mutter ist ja versorgt, da ist ja der Notruf, da ist dieses Gesundheitsbüro, da muss ich mich jetzt nicht mehr so oft melden und gucken. Und das ist in der Tat auch was, die soziale Unterstützung, der soziale Kontakt, was wir wirklich erfassen möchten und abfragen möchten, weil das wäre natürlich jetzt auch ein nicht so wünschenswertes Ergebnis aus unserer Sicht. Soziale Isolation, ja.
Ihren Forscherkollege Jan Zöllig interessiert auch, ob das digitale Assistenzsystem statt mehr Sicherheit nicht auch vielleicht weniger Sicherheit bringen kann.
Ja, ich meine, durch die Installation dieses Systems ändert sich ja etwas in der Wahrnehmung, die ich selber habe. Ich fühle mich sicherer und bin vielleicht gewillt, Verhalten zu zeigen, was ich vorher nicht gezeigt hätte. Ja, ich bin vielleicht unvorsichtiger, ich zeige risikoreicheres Verhalten, weil ich ja weiß, da ist im Hintergrund jemand, der kümmert sich um mich. Wenn das dann nicht funktioniert, dann wird es natürlich schwierig. Wenn das System ausfällt, sind die Folgen schwerwiegender, als hätte ich das System gar nicht gehabt.
Und wer dann für die Schäden hafte, sei unklar, sagt Christiane Rock vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Ja, das sind noch viele ungeklärte Rechtsfragen. Da fordern wir natürlich auch, dass bestehende Unklarheiten zur Haftung schnell geklärt werden, sobald diese Produkte in die Regelversorgung kommen, weil es ja eben häufig so ist, dass das nicht nur ein einzelnes Produkt ist, sondern die Produkte sind mit anderen Systemen vernetzt. Und wenn dann irgendwo etwas schief läuft, ist natürlich die große Frage, wer dafür verantwortlich gemacht werden muss.
Deswegen, so der VZBV, gehe die aktuelle Studie in die richtige Richtung, weil sie klären könne, welche digitalen Pflegesysteme wirklich funktionieren. Andrea Galle von der Krankenkasse BKK VBU will sich nicht festlegen, ob ihre Studie dazu führen wird, dass mehr digitale Pflegehelfer von den Kassen erstattet werden. Bewegungsdaten dürften aber schon bald nicht mehr die einzigen Indikatoren sein, die das Wohlbefinden der Senioren signalisieren.
Möglich ist sehr vieles. Perspektivisch könnte man sicherlich auch die persönlichen Daten wie Blutdruck, Herzfrequenzen oder Blutzucker mit hinzufügen, vorausgesetzt der Bewohner möchte das und hat dann sozusagen ein Profil, wo also das Gesundheitsbüro das monitort, nochmal sehr individueller auf Situationen reagieren könnte.
Noch ist das Zukunftsmusik. Aktuell werden kaum digitale Assistenzsysteme von den Krankenkassen bezahlt, weil Hersteller schlicht zu wenige Anträge stellten, sich den Nutzen ihrer digitalen Pflegehelfer auch nachweisen zu lassen. Das sagt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Problem sei eher, dass Gesetze geändert werden müssten, sagen Verbraucherschützer. Dann dürfte die Nachfrage nach digitalen, vernetzten Pflegehelfern steigen. Und bei Krankenkassen gehen führende Mitarbeiter fest davon aus, dass dann auch selbstverständlich Blutdruck, Herzfrequenz und andere Parameter genutzt werden, um Senioren zu überwachen und besser, effizienter zu versorgen.
Philipp Banse über digitale Helfer in der häuslichen Pflege.